Ja, willkommen zu Folge 2 von Nicht noch ein Politik-Podcast. Ja, das Kind hat jetzt auch einen Namen, also letztes Mal habe ich ihn zumindest nicht gesagt. So heißt mein Podcast und ja, ich freue mich. Letztes Mal war Robin Ahle von Fridays for Future zu Gast und es geht hochkarätig weiter. Und zwar mit einer überaus geschätzten Kollegin von mir. Hallo Katha, hallo Katharina Nokun.
Grüß dich, hallo.
Hi. Ja, ich wusste gar nicht, wie ich dich ankündige. Du bist nämlich unter anderem mit einem großen unter anderem Bestseller-Autorin, Podcasterin, Aktivistin, Ex-Politikerin und so weiter und so fort. Also die Bezeichnung für deine durchaus diverse, vielseitige Karriere, die ist einfach, ja, man kann dich so gar nicht so einfach auf den Punkt bringen. Wie stellst du dich denn eigentlich vor, so auf einer Party oder so, wenn man dich fragt, ja, und was machst du denn so?
Ja, also es kommt darauf an, was für eine Party das ist und wie ich gerade drauf bin. Ehrlich gesagt finde ich das immer so nicht so attraktiv, sich vorzustellen als ich bin Bestseller-Autorin, sondern meistens sage ich dann so, ja, ich schreibe was oder ich mache was mit Schreiben und dann fragen Leute ja was und ich so, ja, langweilig über Politik und dann versuche ich das Thema zu wechseln, weil mir das tatsächlich ja manchmal unangenehm ist. Am Wochenende, wenn ich eigentlich abschalten will, darüber zu sprechen, worüber ich schreibe, weil das doch schon ziemlich schwer verdauliche Themen sind, ne? Also so Rechtsextremismus, Verschwörungsideologien, das sind ja auch, ja, sag ich mal, Themen, die bis ins Private durchschlagen, weil so Leute einen dann auch gerne mal bedrohen und man bekommt dann auch so Fanpost und solche Geschichten. Ja, so eine E-Mail, die ich bekommen habe, oder mehrere E-Mails, die ich bekommen habe, waren auch Teil eines größeren Verfahrens gegen eine Person, die mehrere prominente Personen auch ziemlich krass bedroht hat. Und das sind nicht unbedingt die Dinge, die ich am Wochenende auf einer Party diskutieren will. Dahin läuft es aber unweigerlich, wenn man dann sagt, so ja, ich habe folgende Bücher zu folgenden Themen geschrieben.
Ja, voll. Habe ich mit gerechnet fast schon mit der Antwort. Also ich kenne das ähnlich. Ne? Man kann da so verschieden antworten. Wenn man sagt, ich bin Schriftsteller, ist ja auch so, dann, ne, da denken alle, man schreibt so historische Romane im England des 19. Jahrhunderts oder
Mit
sowas.
vielen Sexszenen.
Genau. Oder wie Vampirgeschichten oder sowas, ne? Und dann,
Auch
wenn man
mit vielen
schon
Sexszenen.
auch, ja, genau, Sex,
Es
Vampirgeschichten.
verkauft sich einfach gut.
Aber wenn man dann sagt, ja, Sachbuchautor, dann erstirbt das Gespräch vielleicht so ein bisschen. Ich verstehe es total. Manchmal hat man Lust drauf und manchmal ist es creepy und ja, vielleicht holen die Leute dann auch sofort so eine Geschichte raus, ne, von Verschwörungsonkel Alfred, der dies und jenes am Küchentisch sagt und dann ist man sofort in so einem halb therapeutischen Setting drin, mit was man ja vielleicht mit Fremden auch gar nicht will oder so, ne? Ja.
Ja, beziehungsweise ich kann das total verstehen, dass man so etwas dann halt direkt auf den Tisch packt. Und das passiert tatsächlich häufiger, wenn das Thema aufkommt, weil die Leute haben ja auch einen krassen Leidensdruck. Und genau das haben wir ja auch bei der Recherche zu unseren Büchern zum Thema Verschwörungsideologien immer wieder gemerkt, dass daran einfach auch ganze Familien zerbrechen. Gleichzeitig muss ich dann auch immer wieder sagen, es gibt professionelle Beratungsstellen. Und ich bin Sachbuchautorin. Das heißt, ich kann wiedergeben, was für allgemeine Tipps eben aus der Beratungsarbeit sozusagen sich rauskristallisiert haben. Und das eine oder andere kann man tatsächlich mal versuchen. Aber wenn man wirklich in die Tiefe in so einen einzelnen Fall reingehen will, dann ist das nichts, was man zwischen Tür und Angel eben diskutieren kann. Und es gibt ja auch nicht den einen Tipp, der bei allen funktioniert. Ja, also wenn es so einfach wäre, dann müsste man keine Bücher darüber schreiben. Und zum Glück gibt es ja mittlerweile auch Beratungsstellen. Also ein Beispiel wäre beispielsweise Veritas in Berlin, auch relativ frisch gegründet vor einigen Jahren. Da kann man beispielsweise anrufen und sagen, ich habe folgenden Fall. Und dann bekommt man eben eine Person zugeteilt, mit der man dann auch ausführlich diskutieren kann. Ne? Also entweder in einem persönlichen Gespräch oder man macht das eben per Telefon. Und auch die Sektenberatungsstellen in den einzelnen Bundesländern beraten seit vielen Jahren zu dem Thema. Das ist vielen nicht bekannt. Und gerade wenn es so eher in die rechtsextreme Schiene geht, was auch ziemlich schnell passieren kann, bei Verschwörungsideologien, dann kann man unter anderem auch bei den mobilen Beratungen mal anfragen.
Absolut richtig. Veritas kenne ich gut. Da bin ich rein zufälligerweise auch im wissenschaftlichen Beirat. Dementsprechend heißt das Wort. Dementsprechend kann ich deren Arbeit richtig gut empfehlen und weiß, dass sie gute Arbeit leisten, dass sie sehr kompetente Leute am Werk sind. Und eben, wie du schon sagst, das ist jetzt nichts, was wir, also ich habe ja auch ein Buch in die Richtung geschrieben, das ist auch nichts, was wir zwischen Tür und Angel so leisten können überhaupt auf einer Party oder im Smalltalk oder vielleicht auch leisten wollen, selbst wenn wir es könnten. Aber vor allen Dingen, es braucht Zeit. Man kann es gar nicht so einfach. Aber vielleicht mal einen Schritt zurück. Wir sind jetzt schon wieder in den ganz, ganz tiefen Gefilden auch, in den ganz tiefen Sachgesprächen. Vielleicht ein bisschen einfacher und lockerer auch. Sag mal, wolltest du eigentlich schon immer Autorin werden? Fragezeichen.
Nein, ich wollte natürlich nicht immer Autorin werden. Als ich so im Kindergarten war, wollte ich ja eher so Astronautin werden. Dann in der Grundschule wollte ich Mathematikerin werden, weil ich sehr gerne gerechnet habe. Manchmal hatte ich so Kopfschmerzen und dann habe ich aus Langeweile immer das Einmaleins mir eingeprägt. Rückblickend eine sehr gute zeitliche Investition, muss ich sagen. Hat sich sehr gelohnt und später wollte ich dann eine ganze Zeit lang Arktisforscherin werden. Da hatte ich nämlich aus der Stadtbücherei so ein ausgemustertes Buch erstanden und fand es total faszinierend, dass es eine deutsche Forschungsstation da gibt, die Georg von Neumeier Station. Und das hat mich total fasziniert. Ich habe mich dann für Gletscher interessiert. Da lernt man so interessante Worte wie katabatische Winde oder Endmoränen und solche Geschichten und fand das voll spannend. Aber dann ziemlich schnell war auch klar, dass ich total gerne lese und auch ganz gerne schreibe. Also ich wurde dann beispielsweise in der Grundschule dann auch als Vorleserin rekrutiert für die Vogelhochzeit, mein großer Moment. Beim Schultheater, weil ich einfach so viel gelesen habe, dass die Lehrerin gesagt hat, so, also wenn jemand hier einen längeren Text vorlesen muss, dann macht das bitte Katharina. Und
Gar kein Druck, ne? Gar kein
gar
Druck.
kein Druck. Ich habe dann auch, es gab die Vorgabe, alle sollten sich, ich glaube, eine schwarze Leggings und ein weißes T-Shirt anziehen. Ich hatte keine schwarze Leggings, ich wollte es aber nicht so laut äußern und wollte meinen Eltern auch nicht auf die Nerven gehen, dass ich neue Klamotten brauche. Also bin ich im roten Minirock erschienen. Das hat dann niemand weiter kommentiert. Dafür habe ich gut gelesen. Ich hoffe, das war in Ordnung. Liebe Grüße an der Stelle an meine Grundschule. Nee, aber Spaß beiseite. Ja, so Bücher schreiben fand ich halt immer total attraktiv. Ich habe auch eine unglaublich hohe Zahl an Mahngebühren während meiner Schulzeit bei der Stadtbücherei gelassen und ich habe ständig meine Stadtbüchereiausweise verloren, hatte dann aber so einen großen Suchtdruck, wenn ich neue Bücher gebraucht habe, dass ich dann ja 10 Mark investiert habe, um dann halt einen neuen zu holen. Das war dann irgendwann so krass, dass als ich das letzte Mal einen neuen beantragt habe, so die eine Mitarbeiterin die andere hinzugerufen hat, um meine Karteikarte anzuschauen, weil ich glaube, da wurde immer vermerkt, wie oft man sich schon neue geholt hat und die waren dann relativ fassungslos, habe ich natürlich mit Stolz zur Kenntnis genommen. Nee, aber ich habe immer total gerne gelesen, also eigentlich alles, was mir in die Hände gefallen ist, Bücher, Romane, Science Fiction, aber auch ganz viel so Sachbücher und ja, also eigentlich war für mich immer klar, irgendwann will ich mal ein Buch schreiben, aber es war jetzt nicht so konkret, dass ich gesagt habe, ich möchte Sachbücher schreiben oder ich möchte einen bestimmten Roman schreiben. Aber irgendwie habe ich immer gedacht, ja, so schreiben ist halt etwas, was ich gerne mache, wo andere auch häufiger gesagt haben, also später, als ich dann im Studium die ersten Jobs hatte, so, das kannst du gut, ist dann natürlich auch sehr motivierend. Ja, und dann habe ich das einfach mal durchgezogen.
Und
Wie
sehr
war es
gut
eigentlich
sogar.
bei dir?
Wie es bei mir war,
Ja.
also ich ein bisschen ähnlich. Ich glaube, ich habe nicht ganz so viel gelesen wie du, als ich wäre jetzt kein richtiges Bücherwurm-Kind oder Jugendlicher. Also ich habe mal gelesen. Ich habe schon mal freiwillig zu Romanen gegriffen, Sachbücher vielleicht selten als Teenager dann schon so, aber nicht super häufig. Ich habe irre viele Filme und so geguckt und bin eigentlich eher deswegen so komplett so typische Jungsjugend, so Actionfilm, Schwarzenegger-Film sozialisiert. Also ich glaube, hättest du mich mit 13, 14 gefragt, dann wäre ich natürlich irgendwie gerne Elite-Soldat oder irgendwie Scharfschütze oder irgendwas so hypermaskulines geworden, so typisch toxische Maskulinität, die man so quasi als Actionfilm-Fan der 80er und 90er eingetrichtert bekommt. Dann wurden aber auch als Jugendlicher Bücher interessanter, auch Philosophie. Ich hatte Philo in der Schule tatsächlich schon, fand das auch ganz gut, fand dann aber auch diese Typen so, ne? Also Philosophen an sich, Nietzsche, Hegel und sowas. Die habe ich dann als Phänomene, dass das so Weirdos sind, über die wir halt so ein paar hundert Jahre später, Schopenhauer, dass wir Jahrhunderte später noch über die reden und dass sie so ganz viele Eigenheiten haben und Schriftstellerinnen allgemein, dass die dann so Sachen schreiben und dann redet man so über die noch viel später. Das fand ich eher interessant. Also ich gebe ganz offen zu, dass das eher so auch so die Klatsch- und Tratsch-Ecke oder eben so das der Ruhmaspekt auch so ein bisschen, ne? Dass das so Leute sind, die machen irgendwas und dann redet man noch später drüber. Goethe, keine Ahnung, Schiller. Nicht, dass ich gesagt habe, ich will jetzt sein wie Goethe und Schiller, aber ich fand das irgendwie cool, dass Leute irgendwas schreiben und dann hinterlassen die was und dann, ja, dann ist das irgendwie so. Und natürlich habe ich dann sicherlich mal auch irgendwie diese ganzen Sachen reingelesen, nichts gepeilt, so als 15, 16-Jähriger, das ist auch klar. Aber das fand ich irgendwie interessant. Und dann habe ich, ja, Lyrik, tatsächlich Lyrik auch ganz gerne mal gelesen und auch angefangen. Und das sind dann die Sachen, die am schnellsten ja auch geschrieben sind, muss man sagen, ne? Also so eine Novelle oder so ein Roman und so, den schreibst du ja nicht mehr eben. Aber so ein Gedicht, meistens schlechtes, das kriegt man ja mal eben so von der Hand, ne? Also ich will jetzt auch Lyrik nicht kleinreden. Das ist harte Arbeit und Textarbeit. Und nur weil etwas eine Kurzform ist, ist das jetzt nicht, ne, mal eben dahingeschrieben. Das nicht. Aber also ein schlechter Text ist vielleicht schon mal eben dahingeschrieben. Aber ja, genau. Und dann war es ähnlich wie bei dir. Dann habe ich auch tatsächlich relativ früh Lob bekommen. Ich war dann auch so online unterwegs in so Gedichteforen und so im Internet. Und dann habe ich da Sachen
Also in
gepostet.
Gedichteforen, geil.
Wirklich in Gedichteforen. Und dann haben wir da Sachen gepostet und dann hat man da Kritik bekommen für Metaphern und für einzelne Verse wurden hervorgehoben und das gefällt mir sehr gut. Und dann war da auch ganz viel, ja, so ein bisschen, man kriegt ja dann Zucker, ne? Man kriegt von Leuten oder auch manchmal auch sicher Peitsche, aber das hat Lob dann auch, war dann nicht ganz unwichtig, ne? Irgendwas in die Welt zu schreiben und dann von Leuten zu hören, hast du gut gemacht, kannst du ganz gut, ähnlich wie bei dir. Das hört man dann gerne. Und ich finde, da muss man auch so, darf man auch so uneitel oder so eitel sein, auch zu sagen, es ist auch irgendwie normal, ne? Also wir sind auf Lob gepolt und jeder wird lieber gelobt als kritisiert. Also
Ja,
ist das.
wobei ich muss sagen, selbst wenn ich nichts veröffentlichen würde, ich würde trotzdem gerne schreiben, weil ich einfach auch diesen Prozess des Schreibens ziemlich geil finde. Also ich glaube, jeder kennt so diesen Flow-Zustand, wenn man irgendwas macht, was man, ja, worin man sich total vertiefen kann, ne? Also wie man springt in so ein Becken und taucht unter und man ist so eins mit seiner Umgebung. Ich höre meistens auch Musik auf Repeat, also immer dieselbe Musik, die ich für eine bestimmte Form von Texten oder Arbeiten höre, damit sie ja, mich nicht ablenkt, aber gleichzeitig halt in diesen Flow reinbringt. Und ich kann dann halt wirklich irgendwie 6, 7 Stunden durchschreiben. Und ich habe danach das Gefühl, das war ein guter Tag. Na, ich habe was geschafft. Na, und selbst wenn das niemals publiziert wird, ich finde Freude daran, eine gewisse Formulierung zu finden oder ein gewisses Beispiel oder Metaphern, wie du es gerade gesagt hast, oder ja, bestimmte ja, also, ne, also ich finde, Reden sind beispielsweise auch so ein sehr interessantes Genre. Ich habe eine Zeit lang sehr viele Reden schreiben müssen, weil ich eben auch bei der Piratenpartei war und dann hält man eben auch Reden auf Parteitagen und vorher
Tja.
eben auch auf Demonstrationen und sowas. Und das, man muss schon sagen, jedes Genre hat so seine eigenen Tücken vielleicht, aber auch so eigene Spins, die auch nur in dieser Textsorte Sinn machen oder Leute irgendwie abholen. Und ja, also mir macht Schreiben an sich schon ziemlich Bock. Ich glaube, wäre auch traurig, wenn nicht, ne? Also, das wäre ziemlich deprimierend.
Ja, aber ich glaube, da unterscheiden sich schon die Autorinnen-Typen, ja. Also das, was du sagst, ich würde es auf jeden Fall machen, auch wenn es für die Schublade wäre und der Schreibprozess an sich gefällt mir so sehr. Einerseits, und dann andererseits diejenigen, die
Außer
sagen,
Fußnoten formatieren. Das muss ich an dieser Stelle der Vollständigkeit halber sagen. Das ist etwas, das so nervig ist. Aber mittlerweile gibt es ja auch Software, die einem hilft.
das wäre auch ein bisschen, wenn man sagt, das gefällt einem besonders. Nee, aber es
Ja,
gibt
das
auch
ist
dann
schon
die.
weird, ne? Also es ist schon so eine Red Flag, ne? Ein bisschen.
Aber ich finde auch, es gibt auch den zweiten Typus Autorin, der die sagt, und ich gehöre eher dazu. Also ich glaube, ich würde nicht schreiben, wenn mir jemand sagt, alles, was du schreibst, bleibt jetzt in der Schublade auf ewig oder dieses Jahr und so. Und alles, was du jetzt schreibst, kannst du nicht veröffentlichen. Das kann, würde, also ich habe natürlich auch mal Spaß am Schreibprozess, so ist es nicht. Aber nach wie vor ist mir dennoch das Ganze wichtig als Dialogangebot, glaube ich. Also nicht, um dir das abzusprechen, dass dir das nicht wichtig ist, aber dass ich Feedback kriege und es muss nicht immer gut gemacht und Zuckerstücke sein, aber dass irgendein Feedback, Klicks, Wahrnehmung Bestätigung und auch Kritik natürlich gern, lieber konstruktive. Neulich hat einer geschrieben, wir sind vielleicht schon mit einem ganz anderen Thema, können wir auch später drüber reden,
Du
aber da,
linksgrün Versifter.
ja, so, ja,
Punkt,
genau, jemand
Punkt,
schrieb mir
Punkt.
dein
Vielen Dank für Ihr Feedback.
ja, dein Buch ist Müll wie dein Gesicht.
Das habe ich gesehen. Das war Herz aller Liebst. Das könnte fast so ein Haiku sein, ne?
Ja, eben, das Haiku habe ich auch mal geschrieben. Ich war auch mal im
Oh,
Haiku-Jahrbuch tatsächlich.
schön. Nein, wirklich.
Ja, natürlich. Aber lange her. Okay, also vielleicht Work in Progress einerseits, das Schreiben selber finde ich auch wichtig, aber auch die Wirkung, ja, ich finde es total bewundernswert, wenn jemand sagt, ich finde den Prozess selber so gut. Ich gehöre jetzt eher zu den Leuten, das geschrieben haben ist irgendwie geil, ne? Also ich schreibe schon auch und freue mich über gute Arbeit und weiß auch dann oft mittlerweile, jetzt macht man es ja schon ein paar Jahre, wann etwas gut funktioniert und was eine gute Stelle ist in einem Text, das weiß ich mittlerweile schon. Aber ich das geschrieben haben und die Arbeit ist fertig und ein Buch geschrieben haben auch. Und das Veröffentlichen finde ich immer, ist in die Welt hinaustragen, finde ich doch ein bisschen weniger quälend als den Prozess der eigentlichen Schreibarbeit. Es gibt ein Stephen King-Zitat tatsächlich, das ich auch mitgebracht habe. Apropos auch Heimlichkeit des Schreibens. Da hat Stephen King, den ich gar nicht so viel gelesen habe, aber das, was er übers Schreiben
Och,
sagt,
Friedhof
finde
der
ich.
Kuscheltiere, natürlich,
Ja, ich
natürlich.
Film, den
Ne?
Film, ich habe den
Der
Film x-mal gesehen, auch
Todesmarsch,
schon
auch nicht
damals
schlecht.
als Kind fast schon, als Jugendlicher, einer ersten Horrorfilme. Friedhof Kuscheltiere nicht. Ich habe einige Romane halb gelesen. Ich habe Green Mile halb gelesen, ich habe ein paar andere, aber so richtig habe ich den King nie fertig gebracht. Er will jetzt hier niemanden, ich weiß, das empört immer Leute, wenn man das sagt. Er hat ja eine sehr stabile Fanbase. Aber ich habe On Writing gelesen, das Buch übers Schreiben von Stephen King. Und das fand ich richtig cool eigentlich auch. Und da schreibt er auch so Sachen wie Write with the door closed, rewrite with the door open. Ne? Also, dass man heimlich erstmal tippt und dann redigiert und Feedback und so und andere mal drüber lesen lässt und so. Wie findest du das Zitat? Mit geschlossener Tür schreiben und mit offener Tür überarbeiten.
Ja, kann man machen. Also ich muss auch sagen, bei meinen Büchern war es so, dass ich immer einzelne Kapitel jeweils Leuten nochmal zum Gegenlesen geschickt habe und auch den gesamten Text, wobei natürlich man genau abwägen muss, wem gibt man den ganzen Text, weil man will ja auch seine Freunde nicht so überlastend, sage ich mal, so, hey, hier hast Bock mal eben 300 Seiten zu korrigieren. No pressure, ich brauch's bis nächste Woche. Aber ich finde, man muss da halt auch so ein bisschen gucken, wer kann welches Feedback gut geben und wo muss man einfach sagen, gut, wenn fünf Leute einem sagen, finde ich jetzt nicht so, ist es das einem wert zu sagen, nein, das ist mein Stil, da bleibe ich jetzt dabei. Ne? Und ich glaube, das ist halt etwas, das muss man für sich selbst rausfinden, was wo wie gut funktioniert, wobei das natürlich auch Textart abhängig ist. Ne? Also wenn es ein Sachbuch ist, das möglichst einfach verständlich sein soll, ist das Feedback, verstehe ich nicht. Finde ich, muss man nicht lange drüber diskutieren, dann ist es halt schlecht gemacht. Ne? Also wenn es jemand nicht versteht, dann hat man das Ziel des Textes nicht erreicht. Wenn man aber jetzt beispielsweise einen literarischen Text schreibt und ein Wort nimmt, was vielleicht älter ist, was nicht so im Gebrauch ist, und dann schreiben einem zwei Leute zurück, so was für ein Wort. Und man sagt aber so, nein, ich möchte diesen Text in diesem Stil ganz bewusst schreiben und nehme im Kauf, dass ich ein paar Leute verliere, dann ist das halt auch eine bewusste Entscheidung. Ich glaube, diese Entscheidung mal so vorher zu durchdenken und meistens, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat, weiß man auch, worüber Leute stolpern werden oder wer was versucht, einem auszureden, da sich selbst drüber im Klaren zu werden, was man eigentlich will oder wo man hin will, ist ein ganz guter Tipp.
Würde ich auch sagen. Und weiterer Aspekt, der auch ganz spannend ist und der mich auch als Kollege bei dir total interessiert, oder bei euch im Plural, du schreibst ja deine Bücher, zumindest die letzten drei, mit Pia Lamberti zusammen. Und du entscheidest natürlich, wie weit wir euch denn die Karten schauen dürfen. Aber wie funktioniert denn so ein Schreibprozess als Autorenduo, Fragezeichen? Oder seht ihr euch überhaupt als Autorenduo? Oder wie läuft die Kollaboration ab? Wie ist das Selbstverständnis als Autorenkollektiv, Fragezeichen. Also wie siehst du das? Erstmal, siehst du euch und wie läuft das rein praktisch ab? Ping-pongt sich man sich dann so Texte hin und her oder habt ihr online eine Datei und greift beide drauf zu? Oder was ist da so die Methode? Wie gesagt, nur ist ja auch ein bisschen auch das eigene Arbeiten, auch vielleicht, ja, lass uns doch mal teilhaben, so sehr du uns teilhaben lassen möchtest.
Also zunächst einmal muss man sich ja gemeinsam Gedanken machen, was für ein Buch man schreiben will. Das heißt, man macht gemeinsam ein Exposé, man strukturiert auch schon mal die Kapitel. Das will der Verlag in der Regel vorher auch schon sehen, um zu sehen, wo die Reise grob hingeht. Das heißt nicht, dass man es später nochmal nicht über den Haufen werfen kann. In der Regel kommt noch einiges meistens dazu, jedenfalls bei uns. Aber ja, also das muss man sich schon gemeinsam überlegen. Und dann schaut man natürlich, wer hat wo welche Stärken. Ne? Und bei uns war es jetzt so, dass wir uns das dann aufgeteilt haben. Wer schreibt, macht quasi bei welchem Kapitel den ersten Aufschlag. Und dann wird getauscht und am Ende wird es zu einem großen, sag ich mal, zu einem großen Werk zusammengebracht. Und an der Stelle ist nochmal natürlich ein spannender Prozess, weil man da auch merkt, wo sind Doppelungen, ne? Oder wo man merkt, okay, das ist jetzt eigentlich in dem Kapitel. Aber wenn wir mal drüber nachdenken, auch von der Reihenfolge der Kapitel, wird es Sinn machen, wenn wir das beispielsweise ins andere Kapitel umziehen. Und von daher kann man am Ende gar nicht mehr so klar sagen, dieses Kapitel ist nur von Person X oder dieses Kapitel ist nur von Person Y, weil es sich vermischt. Ne? Und am Ende müssen ja auch beide d'accord sein mit dem, was da steht. Ne? Das heißt, es ist halt auch ein ständiger Ping-Pong- und Feedback-Prozess.
Also zusammenfassend, es beginnt mit einem gemeinsamen Schlachtplan, dem Exposé auf jeden Fall, kenne ich ja auch, kennt man ja, und du hast komplett recht, wissen ganz viele Leserinnen und Leser gar nicht, dass die zumindest, ich sag mal, professionellere Literatur auch oder Sachbuchbereich auch, also sowohl Belletristik als auch Sachbuch, ne, das ist in der Regel hat man da einen Fahrplan und einen Auszug, ne, mit dem man sich auch bewirbt, zum Beispiel verschiedenen Verlagen. Und dann gucken die, ist das was für uns, ist das nichts für uns? Also, dass man das ganze Manuskript schon fertig hat von A bis Z. Das finden Verlage auch gar nicht so gut. Dann hat man ja irgendwie schon was vorliegen und dann, wenn die dann sagen, nee, das ist schon so ausgearbeitet oder gar nicht die Richtung oder so, dann kann man keinen Schwerpunkt mehr setzen. Okay, also gemeinsame Idee und gemeinsame vielleicht Inhalte, dann nach Schwerpunkten aufgeteilt und dann später eine Fusion, und immer weiter als Synthese.
Ja, und der Endprozess ist natürlich auch spannend, ne? Weil klar, man gibt einzelne Kapitel nochmal Leuten zum Gegenlesen und dann kriegt man das Feedback. Und dann gibt es aber auch noch das Feedback von Leuten, die den kompletten Text gelesen haben. Das macht unter anderem auch vom Verlag das Lektorat, aber wir hatten auch noch einzelne Leute, denen wir es vorab geschickt haben und die sagen einem beispielsweise so, hey, das wäre an einer anderen Stelle im Buch besser oder da greift ihr vor oder da wiederholt ihr euch, ne? Und das ist am Ende, finde ich, auch so ein Prozess, den ich eigentlich total gerne mache. Ich nenne das immer den Putzfisch. Ja, der Putzfisch, du kennst das vielleicht vom Aquarium, ich weiß nicht, was für eine Sorte Fisch das ist, der immer so an dieser Scheibe entlang geht und alles ja, an Algen oder so wegfrisst. So fühle ich mich dann, wenn ich so immer und immer wieder über denselben Text gehe und dann finde ich nochmal hier so einen kleinen Rechtschreibfehler oder da wird ein Wort umgestellt und mir macht das Spaß. Ich bin dann total in meinem Flow. Andere hassen es, glaube ich, total. Aber ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, dass man das merkt, für den Job des Autors oder der Autorin.
Eben, und das Kollaborative an einem Text kenne ich natürlich eben auch. Genau wie du sagst, es gibt ein Lektorat bei allen professionellen Verlagen. Also man pingpongt das eh hin und her in ganz vielen Versionen mit jemandem, der dafür angestellt ist. Dass ihr das dann noch so macht, dass noch mehr Stimmen, sage ich mal, eingeholt werden, finde ich auch ein bisschen mutig, ehrlich gesagt. Ich habe das beim letzten Buch auch, beim Buch über Freiheit, auch überlegt, ob ich das nochmal kurz vor Abgabe nochmal ein, zwei Leuten anderen zeige, jenseits vom Verlag, aber dann war
Warum
ich so,
findest du das mutig? Du sagst
ja,
doch mit
weil,
offener Tür schreiben.
ja, genau, also, aber dann war es mir so ein bisschen vielleicht so zu viele Köche und die Suppe so, ne? Zu viele Köche vielleicht könnte, also dann dachte ich, okay, was ist, wenn jetzt mich jemand verunsichert auf den letzten Metern und sagt, nee, da, das gefällt mir nicht oder sowas auch immer, weil also das Basale, das Grundsätzliche, ob das verständlich ist, ob die Formulierungen gut sind, das war dann irgendwie geklärt mit mir und meiner Lektorin. Und dann wollte ich es irgendwie auch vom Tisch haben. Aber eigentlich hatte ich auch immer so die Vorstellung, dass es doch irgendwie schön wäre, noch so eine, das fast fertige Buch so 5 oder 10 kompetenten Leuten zu geben. Aber dann hätte ich so ein, und vielleicht ist das auch wieder meine Aversion gegen das Work in Progress und dass ich das Buch veröffentlichen besser finde als das Buch schreiben, dass ich die Putzerfischnummer irgendwie so ein bisschen anstrengend finde, wenn da zu viele gleichzeitig mit rumputzen und rumräumen und Sachen umstellen. Dass das, vielleicht ist das eine Kontrollsache auch, vielleicht. Könnte auch sein. Wer
Ja, aber
weiß.
ich denke mir, wenn ja, so ein Feedback mich ein bisschen aus dem Konzept bringt, dann ist es ja dann hat die Person einen Punkt. Ne? Weil
Ja.
sobald das Buch raus ist, wird man ja ganz anders in die Mangel genommen, was ja auch in Ordnung ist. Ne? Also man geht ja an die Öffentlichkeit, man steigt in einen politischen Diskurs ein, wo oftmals auch mit harten Bandagen gekämpft wird. Und ja, wenn ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin, immer auf einem festen Fundament zu stehen, dann sollte ich das vielleicht nicht so veröffentlichen. Das ist halt meine Haltung dazu, ne? Ja, und bei stilistischen Fragen lasse ich mich ehrlich gesagt nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Das ist ja halt auch so die Sache. Das kennst du ja auch, wenn man halt eine gewisse Zahl von Büchern publiziert hat, dann weiß man einfach auch so, naja, es gibt halt unterschiedliche Arten, wie man etwas schreiben kann. Und jeder hat da, also es gibt da nicht das Richtig oder das Falsch. Es gibt halt ein anders, ne? Oder
Ja,
für
klar.
eine gewisse Zielgruppe besser geeignet vielleicht. Und da muss man sich halt entscheiden. Ja, und wir danken, wir haben tatsächlich auch in unseren letzten Büchern, in den Danksagungen kann man hinten nachgucken, da danken wir halt den ganzen Leuten, die, mit denen wir über die Kapitel diskutiert haben, die mal was gegengelesen haben. Und wir haben uns aber tatsächlich auch beim letzten Buch ganz bewusst dafür entschieden, da nur Vornamen hinzuschreiben, weil das eben teilweise Leute sind, die gar nicht in der Öffentlichkeit stehen und gerade bei einem Thema wie braune Esoterik, Rechtsextremismus, Verschwörungsideologien wollten bei den Leuten halt nicht irgendwen auf den Hals hetzen. Und ja, ist halt ein bisschen traurig, dass man den Leuten so dankt und nicht mit Vor- und Nachnamen. Aber andererseits hatten die Menschen dann auch dafür Verständnis und fanden die Entscheidung auch, ja, bin ich überzeugt, auch angemessen. Na, weil klar, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann achtet man drauf, dass auf Social Media beispielsweise nicht erkennbar ist, wo man wohnt, die Kinder und so weiter. Ne? Und wenn jemand nicht damit rechnet, dass er in der Öffentlichkeit steht, dann ja, macht man das halt nicht immer oder achtet nicht so drauf. Und da war uns das einfach zu heikel, weil wir einfach auch 2020 nach der Veröffentlichung von Fake Facts die Erfahrung gemacht haben, halt so wirklich im Fokus von Hardcore-verschwörungsideologischen Gruppen zu sein, die sich wirklich an uns abgearbeitet haben. Das wollten wir
Ja.
niemandem antun.
Ja, voll. Also da sind wir, ich hatte jetzt eigentlich eine harmlose Social Media, nicht, ich habe immer noch eine harmlose Social Media Frage, aber wir können gleich sehr gerne über auch die negativen Seiten davon sprechen. Zunächst einmal rein Orga, so als eine Orga-Frage, als Einstiegsfrage in Social Media. Du bist auf Blue Sky, du bist auf Threads, du bist auf Mastodon, du bist auf allerlei Social Media Plattformen, in Klammern, auf den meisten bin ich auch. Wie machst du das? Wie schaffst du diese gefühlten 57 sozialen Netzwerke gleichzeitig? Wie geht das? Also, nicht, dass ich das nicht kenne, aber wie geht das bei dir?
Ja, man muss ja sagen, ich bin ja nicht überall gleich aktiv. Beispielsweise bei X bin ich kaum noch aktiv, weil ich das ehrlich gesagt, je länger ich dort wenig unterwegs bin, desto krasser fällt mir auf, in was für einen braunen Sumpf man da halt hinabsteigt. Ich poste in letzter Zeit nur ab und zu mal was und ja, vor allem, wenn eine neue Folge von meinem Podcast Denkangebot rauskommt, als ich letztens was gepostet hatte, ich muss das eben raussuchen, das war so herrlich. Da hat direkt irgend so ein Spam Bot drunter geschrieben, so Nacktfotos in meinem Profil. Das war so der erste Reply unter einem Post, wo ich mir dachte, so, aha, schöner Ort hier. Und ja, auf Blue Sky bin ich momentan mehr aktiv, auf Mastodon auch, auf Facebook bin ich halt auch nur Veranstaltungsankündigungen und halt eher
Ja.
so, meine Podcast-Folge ist raus. Ja, und auf Insta halt. Aber wie gesagt, ich mache mir da auch gar keinen Stress über so einen Plan oder auch strategisch ist es gut, morgens um 8 zu posten. Nee, ich glaube eher um 7 oder 6. Aber ganz ehrlich, ich will ja noch ein Leben haben. Und das, ja, ich will ja noch irgendwie, weiß nicht, Podcasts machen, Sachen schreiben.
Ja.
Und das ist halt eher, ja, wie Zeit dafür da ist. Und ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, wenn mir es heute nicht gut tut oder ich auch mal ein Wochenende haben will, dann gucke ich einfach nicht rein. So, ne? Ich
Machst du
lese
ja?
trotzdem Zeitung, also ich klinke mich nicht aus der Welt. Ja, aber zu viel Social Media ist, glaube ich, auch nicht so gut für einen. Vor allem, ja, Plattformen, die halt sehr auf Krawall gebürstet sind, wie beispielsweise X. Also das merke ich wirklich, dass es meiner psychischen Gesundheit sehr gut getan hat, mich da so im letzten Jahr ein bisschen rauszuziehen, nach der Übernahme von Elon Musk. Ja, weil, also, ne, wenn man nicht auf moderiert stellt, wer darf antworten? Also ich habe letztens noch mal eine Sache gepostet, das war zum Thema rechtsextremes Attentat in München vor vielen Jahren, ne? Am Einkaufszentrum am Olympiastadion. Und da direkt ein Typ halt irgendwie Bilder von Waffen drunter gepostet, ne? Was halt schon relativ unmissverständlich, also so ein rechtsextremer Account.
Ja.
Ja, will man sich halt nicht jeden Tag geben. Und das war vorher, also bevor Elon Musk das übernommen hat, halt auch schon nicht so schön. Ne? Also so Feminismus ist noch so ein anderes Reizthema. Ne? Dann schreiben einem Leute, man soll mal richtig durchgevögelt werden. Und ja, also mittlerweile habe ich auch eine dicke Haut. Aber ja, muss man trotzdem nicht jeden Tag haben. Ne?
Nee, ja, voll. Also es ist auch irgendwie traurig, dass man tatsächlich als jemand, der wie wir in der Öffentlichkeit steht, eine dicke Haut entwickeln muss. Andererseits, wo sind die Grenzen? Mir hat jetzt tatsächlich, jemand hat die Ostertage genutzt nochmal, um mir Prügel anzudrohen tatsächlich. Und das auch per
Schön,
E-Mail und alles. Und auch so,
schön.
ich will hier keine Tipps geben, wie man Leute zu nahe rücken kann, aber schriftlich und nachverfolgbar ist tatsächlich immer eine, also das werde ich auch, das war nichts, was ich zitieren werde, aber auch, ja, wo man auch denkt so, wow, was bist du eigentlich für eine Wurst? Also das ist so eine Wurst zu Hause und drückt dir so weiß ich nicht, Karfreitag oder so nochmal so eine Drohung raus in die Welt abends.
Aber manchmal gibt es auch so Highlights, beispielsweise dieser eine Typ, der mir einen Dickpick geschickt hat per Insta und dann habe ich halt geantwortet, also der hat tatsächlich das nicht von einem Fake-Account gemacht, sondern es war anscheinend ein authentischer Account, der nicht so viele Follower hatte und der auch nicht so vielen Leuten gefolgt ist. Also habe ich geschrieben so, jo, vielen Dank, habe ich erstmal gescreenshottet, das geht jetzt erstmal an deine privaten Freunde, Familie und Arbeitskollegen. Hier noch einen schönen Tag und dann kannst du so, hey, sorry, es war nur Spaß, es war nicht so gemeint. Und
Ja.
natürlich habe ich mir nicht die Mühe gemacht, da halt irgendwie
Ja.
in seinen Privataccounts zu wühlen, aber allein die Vorstellung, dass er zumindest ein paar Stunden oder ein paar Tage wirklich Angst hatte und immer, wenn Kollegen an seinem Arbeitsplatz gelacht haben, sich gefragt hat, was ist da los, sehen die gerade meinen Penis, das hat mir so einen kleinen, ja, auch so einen kleinen Sonnenschein am Tag gegeben, muss man sagen.
Ja, es ist schwierig, ne? Also Hass im Netz gab es schon immer, aber du hast es schon angesprochen. Wir beide kennen es ja auch ein bisschen oder mehr von Twitter und ich sag weiter Twitter, ne? Ich werde nicht X sagen. Und es ist einfach schon, also wie blickst du auf die Entwicklung von oder welche Gefühle hast du bezüglich der Geschichte mit Elon Musk? Für mich hat das war schon irgendwie ein emotionaler, schöner Ort mal. Also das war dann. Für mich auch, Social Media ist idealerweise was anderes, als ich poste nur meine Veranstaltungstermine. Das mache ich halb verschämt, manchmal auch noch auf Twitter, aber sonst auf allen anderen Plattformen, Instagram, Blue Sky und so, da will ich auch ein bisschen rumhängen. Da will ich auch nette Leute kennenlernen, da will man auch rumblödeln, mal einen Witz machen, ich zumindest. Und das wirkt ein bisschen so, als für mich, also ich bin noch nicht über Twitter hinweg und über die Zerstörung durch Elon Musk. Und ich fühle mich immer noch so ein bisschen, als hätte der unser Wohnzimmer kaputt gemacht damals. Also es gibt jetzt neue Wohnzimmer und andere Kneipen, in denen man rumhängen kann, digitale Kneipen, sage ich mal. Aber tatsächlich ist da was verloren gegangen, was in der Form 1:1 noch nicht wiedergekehrt ist für mich.
Ja, also das kann ich total unterschreiben. Also ich war seit 2011 bei Twitter und damals auch ja, sehr stark vor allem politisch aktiv gegen staatliche Überwachungsmaßnahmen wie die Vorratsdatenspeicherung beispielsweise oder Netzsperren. Und da muss man sagen, haben sich total viele Leute über diese Plattform vernetzt. Na, also klar, wir hatten auch unsere Mailinglisten. Damals gab es noch Mailinglisten, wo wir halt Proteste organisiert haben und da wurden Sachen in Wikis geschrieben. Ne? Also macht man heute auch nicht mehr so. Aber ja, Twitter war schon ein wichtiger Ort. Und später war ich dann ja auch politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. Und da muss man sagen, hat Twitter eine unglaublich große Rolle gespielt. Ne? Also was halt beispielsweise während Kandidatenvorstellungen unter dem Hashtag halt gepostet wurde, geschrieben wurde, das war halt schon, hatte Einfluss in die Partei. Und das war auch relativ, sag ich mal, neu im politischen Diskurs, dass Social Media so eine Rolle innerhalb, also intern in der Partei spielt. Und da gab es ja auch viel nicht so nette Berichterstattung drüber von Seiten großer Medien, wo man halt ja, Jahre später sagen muss, so, naja, also wenn man sich jetzt mal andere Parteien anguckt und die Social-Media-Nutzung anderer Politikerinnen, naja, also rückblickend war es vielleicht gar nicht so dramatisch mit den Piraten. Ne? Und also damals gab es natürlich auch Hass im Netz und ich wurde ständig in Interviews gefragt, so, naja, also beim Piraten, da kriegst du ja auch bestimmt ganz viel Hate ab. Ich muss sagen, ja, also andere haben das bekommen, das weiß ich. Ich gar nicht. Und ich weiß noch, einer hat mal bei einem Landesparteitag etwas Böses über mich auf Twitter geschrieben. Dann bin ich aufgestanden, bin zu dem Tisch hingegangen und meinte so, hey, na, hab das vorgelesen und meinte so, meinst du ernst? Sagen wir mal so, der hat das nicht nochmal gemacht. Also ich habe den jetzt nicht bedroht oder so, aber man hat schon gemerkt, dass wenn du die Leute persönlich kennst, also viele Sachen, die so ein bisschen gehässig sind, die wird man den Leuten ja nicht selber ins Gesicht sagen. Oder wenn die Leute vor einem stehen, dann denkt man noch mal drüber nach, ob das wirklich so ein geiler Take war. Und da gab es ja auch dieses bekannte Experiment von Renate Künast, die, ich meine, mit einer Spiegelredakteurin und mit einem Redakteur quer durchs Land gefahren ist und halt bei Leuten an der Haustür geklingelt hat, die sie übelst beschimpft haben. Und teilweise, ja, haben sich die Leute entschuldigt. Teilweise wollten sie ein Selfie mit ihr haben oder waren so, oh, Renate Künast, ne, also so ein bisschen Promi verliebt, ist vor meiner Tür. Dabei haben die die hardcore angegangen online,
Voll,
ne? Und
ja.
da gibt es ja auch Studien zu, dass Menschen, wenn sie dich nicht, also dass man textbasiert halt eher dazu neigt, zu eskalieren. Und sobald man beispielsweise Augenkontakt hat oder noch krasser, wenn man jemanden anfassen kann, ja, dann überlegt man sich das halt wirklich dreimal. Jedenfalls die meisten Menschen. Also gibt es natürlich immer Ausnahmen so. Aber ja, man muss sagen, also das hat sich ja krass verändert, ja, also auch hängt auch damit zusammen, dass natürlich auch mittlerweile Gruppen gezielt Kampagnen, Einschüchterungskampagnen machen. Also gerade junge grüne Politikerinnen stehen da momentan ganz oben auf der Abschussliste der extremen Rechten. Und insgesamt muss ich sagen, mir fehlt Twitter auch total, ne? Also klar, bei Blue Sky sind halt viele Leute rübergewechselt, so meine ganze Netzcommunity ist bei Mastodon ziemlich happy, muss man sagen. Aber bei Twitter hatte man auch noch diesen internationalen Aspekt. Ne? Und ganz viele politische
Ja.
Debatten haben ja eine internationale Seite. Und das bekommt man auf diesen anderen Plattformen derzeit jedenfalls nicht so in dieser Form. Und Instagram mit Threads dachte man ja erstmal so, naja, vielleicht eine Alternative ist halt auch wieder Haus Zuckerberg, also Meta auch überhaupt nicht geil, ne? Eigentlich nicht das, was man will.
Ja.
Aber vielleicht zumindest ein weiterer Plan B. Die haben dann ja irgendwann gesagt, so, naja, also politischer Content macht den Leuten anscheinend irgendwie schlechte Laune. Surprise, surprise. Ja, schränken wir mal halt die Reichweite von, ich meine, Stories und halt anderen Sachen halt so ein bisschen ein, die politischer sind.
Ja.
Ja, es ist dann halt auch nicht die Plattform, um Protest beispielsweise gut darauf zu organisieren. Ich meine, klar, es gibt da große Influencer, auch bei Fridays for Future, die es trotzdem hinbekommen, aber für kleine Graswurzelbewegungen ist so eine Einschränkung natürlich der Tod. Ne? Also anders kann man es nicht sagen. Und von daher, Elon Musk, ich hasse dich aus ganzem Herzen, anders kann ich es nicht sagen.
Ito.
Und zwar kann ich das auch rational begründen. Das hat halt wirklich massiv Dinge kaputt gemacht. Und dahinter muss man ja auch sagen, steht ja auch die Möglichkeit, dass das massiven politischen Impact hat. Also wenn man sich mal überlegt, wer ist in Deutschland hauptsächlich auf X, also ich sage mittlerweile X, weil für mich ist es nicht mehr Twitter. Ich will
Ja,
das
das
trennen, auch emotional.
stimmt, ja.
Da sind hauptsächlich Journalisten, da sind Leute, die große Reichweite haben, da sind Politikerinnen, da sind weniger Normalnutzende. Also im
Ja.
Vergleich zu anderen Ländern ist das durchaus anders hier. Und da muss man sich ja fragen, was für einen Einfluss hat das, wenn die Algorithmen so weit angepasst werden, wenn wir Blauhaken haben, die vor allem eher, ja, also viele auch eher so aus dem rechten Spektrum kommen,
Ja.
die massiv in die Timeline gespült werden. Dadurch entsteht ja auch vielleicht der Eindruck bei Entscheiderinnen in Politik und Medien, dass die Gesellschaft viel weiter rechts steht, als sie es eigentlich tut. Ne?
Auf jeden Fall.
Oder dass Kritik viel mehr, also dass viel mehr Leute Sachen kritisch sehen oder einen sagen so, oh, das ist jetzt zu links, als es eigentlich die eigene Leserschaft tut. Und das kann natürlich auch Diskurse verschieben. Und das war für mich auch der Grund zu sagen, so, ja, ich will da weniger sein.
Der Dito. Also ich bin auch, wie gesagt, selten da, manchmal noch, aber früher eben rumhängen und Spaß und so. Und seitdem es da so eine Verzerrung gibt, eben zum Rechten hin und wo Elon Musk das so umgestaltet, auf jeden Fall. Immerhin, das Ganze hat Folgen. Reuters hat jetzt Anfang April erstmal veröffentlicht, dass die Marke Tesla und auch, also die Marke Tesla leidet unter der Marke Musk. Kann
Ach,
man ganz klar sagen.
das wollte
Also
schon
immer.
überraschen.
Ja,
Ja.
immer weniger Leute wollen einen Tesla kaufen oder überlegen es sich. Also Leute, die ein neues Auto wollen. Das E-Auto Tesla scheint in den USA, ich glaube, es bezog sich auf die USA hauptsächlich, immer unattraktiver, eben weil der Typ so ein, ja, also Leute wollen nicht bei radikalen Spinnern kaufen. So, ne? Große Überraschung, große Überraschung. Zumindest nicht so viele wie von neutralen CEOs. Ne? Einige wollen dann natürlich erst recht von dem kaufen. Weitere
Ja,
Frage in
wobei,
dem.
das sind das, also, ne, das ist ja halt auch, also, wenn man strategisch vorgehen würde, muss man sagen, extrem ungeschickt.
Ja,
Ja, also,
total.
alles, was halt eher links von der Mitte steht, radikal zu schießen, Antisemitismus zu verbreiten und sich dann zu wundern, dass das einen Impact hat, weil, glaube ich, die rechte, rechtsextreme Bubble. Ja, also ganz ehrlich, im Zweifel kauft man eher ein SUV und sagt, der Klimawandel existiert nicht. Also
Ja.
strategisch gedacht war es nicht so klug. Ja, und es ist vollkommen überraschend, ne, dass so Nachrichten wie beispielsweise, dass Tesla Aufsichtsräte sich unter Druck gesetzt fühlen, Drogen mit ihrem Vorstandschef, Drogen mit Musk zu nehmen, dass sie das halt kritisch sehen, ne? Dass solche Nachrichten halt nicht so gut ankommen, auch bei Aktionären. Ne? Also man muss ja sagen, es geht ja nicht nur um den Absatz, sondern auch die Aktienkurse sind halt auch sehr volatil gewesen von Tesla in den letzten
Voll.
Monaten.
Jahren sogar.
Ja,
Ja,
lasse ich mal so
durch
stehen.
durchaus, ja, aber wir haben es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Manche Leute, also viele, die noch, sage ich mal, nicht radikalisiert sind, die turnen sowas ab aus guten Gründen. Ne? Wer noch Werte hat, die auf der Gleichwertigkeit von Menschen sich daran ausrichten und so weiter, die finden natürlich Antisemitismus oder eben auch rechte Menschenfeindlichkeit auf gut Deutsch gesagt zum Kotzen. Aber andere finden das dann erst recht auch gut und so ein bisschen vielleicht ins Parteipolitische hingedacht. Ne? Also denken wir an Trump, denken wir an die AfD in Deutschland. Wie erklärst du dir das, dass manche Leute und nicht wenige solche Parteien und solche Menschen nicht trotz dieser Radikalisierung wählen, sondern gerade deshalb? Das heißt ja, die Leute wählen sie nicht, also sie sehen nicht darüber hinweg. So manche wollen ja auch gerade, dass genauso geredet wird und wollen so eine Verrohung des Diskurses. Wie siehst du das?
Ja, also man braucht sich ja nur die Mitte-Studie der letzten Jahre anzuschauen, ne? Also es ist eine regelmäßige Befragung, repräsentativ, die durchgeführt wird, um zu schauen beispielsweise, wie ist so das rechtsextreme, rechtsoffene Wählerpotenzial in Deutschland. Man muss sagen, da gab es immer ein Potenzial, ne? Also so in bestimmten Altersgruppen hat beispielsweise der Hang zu Sozialdarwinismus, ne? Dass man so auf die Schwächeren herabblickt und glaubt, es gäbe so ein Recht des Stärkeren, so übertragen aus der Natur, falsch übertragen aus der Natur und dann halt sagt, naja, also wer halt beispielsweise nicht so toll geboren ist wie ich mit diesen Vorzügen, der hat halt Pech gehabt, ne? Oder wer halt irgendwie in einer armen Familie geboren ist, ne? Also ja, es ist halt so das Recht des Stärkeren, Pech gehabt. Das war ja immer in unserer Gesellschaft da und solche Diskurse können natürlich auch dazu führen, dass dieses Potenzial größer wird. Und bei manchen Menschen, die halt auch unter anderem in der verschwörungsideologischen Bubble unterwegs sind, habe ich auch manchmal das Gefühl, also es ist jetzt nicht wissenschaftlich begründet, das kann man sich wissenschaftlich begründen, aber ich schilder es bewusst eher so als Einzelfallbeobachtung. Also diese Lust, die Welt brennen zu sehen. Also nach dem Motto, ich bin mit meinem Leben nicht so zufrieden oder ich habe das Gefühl, die Welt entwickelt sich in eine Richtung, die ich nicht gut finde. Ne? Also Stichwort vielleicht auch wegschwimmende Fälle, toxische Männlichkeit. Ne?
Ja.
Dass man sagt so, ja, also ist mir egal, wenn die Welt vor die Hunde geht. Ne? Also das, die anderen sollen halt diesen Schmerz fühlen. Ne? Und fast schon so eine Rachsucht, so eine Vergeltungssucht, wo man denkt, das ist halt eigentlich auch nicht rational, weil wenn man sich überlegt,
Ja.
wenn man nur ansatzweise einsieht, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt, muss man ja einfach auch sich bewusst werden, das wird uns alle noch zu Lebzeiten einholen, es sei denn, wir sind jetzt gerade 70, so, ne? Und selbst
Wie
dann wird
viel
uns das
Schmerz,
einholen,
oder?
weil wir das jetzt auch nächstes, übernächstes, die Jahre danach in den Sommern vielleicht schon merken werden, wie in den vergangenen Jahren auch, dass es teilweise so heiß wird, ne? Dass die Todesraten unter älteren Menschen auch hier in Deutschland krass hochgehen. Und ja, also der Mensch ist halt in solchen Sachen nicht unbedingt rational, ne? Und manchmal bin ich so, du hast gesagt, in deiner Jugend hast du gerne Filme geguckt. Also ich muss sagen, ich habe für die Englisch-LK-Prüfung gelernt, indem ich Babylon 5 alle Staffeln auf
Oh
Englisch
yeah.
geguckt habe. Das ist Sci-Fi. Und
Gesehen habe ich.
manchmal sehne ich mich so ein bisschen nach dieser heilen Sci-Fi-Welt zurück. Also die ist nicht in allen Bereichen heilen, aber beispielsweise, man muss ja sagen, also so Raumschiff Enterprise oder andere Sachen, das ist eigentlich eine total antikapitalistische Erzählung. Also so, es gibt eine Weltregierung. Ja, wie ist es da eigentlich mit Besitz? Ne? Also wird manchmal nur so angeschnitten, aber irgendwie scheint es auch nicht so wichtig zu sein. Und Wissenschaft ist ein sehr hohes Ideal, ne? Und wo man sich denkt, so, naja, also so haben wir uns die Zukunft vor einigen Jahrzehnten vorgestellt. Und
Ja.
jetzt haben wir noch nicht mal fliegende Autos und dafür Trump. Ist halt schon ziemlich deprimierend.
Das ist ziemlich deprimierend. Und du sprichst gerade an, diese bewusste Autoaggression gibt es sicherlich auch bei einigen, die eben die Welt brennen sehen wollen, wie du sagst. Aber ich denke, es gibt auch eine große Menge an AfD-Wählerinnen oder vielleicht müssen wir auch gar nicht gendern, die meisten sind ja Männer, AfD-Wähler.
Ja, nicht nur,
Die,
ne? Also gibt auch, also so bei den
ja.
Kandidierenden ist halt schon
Ja.
hart Männerüberhang. Aber bei
Beide.
den Wählenden ist
Ja.
zwar mehr Männer als Frauen, aber es gibt halt auch genug Frauen,
Das
gerade auch im
stimmt, ja.
Osten. Ja.
Aber hier die Studie von letztes Jahr, glaube ich, war das letztes Jahr, die Studie von dem Institut für Wirtschaftsforschung, die dann auch rausgebracht wurde und die dann auch herausfanden, dass die AfD-Wählern und Wählerinnen natürlich dann eben, weil es doch beide sind, stimmt natürlich, dass die sich selbst ins eigene Fleisch schneiden. Ne?
Voll.
Also wer
Also,
würde, ja, ne,
ja.
wer würde am meisten, also so ein
Ja.
bemerkenswertes Paradoxon eigentlich auch, dass diejenigen, die am meisten unter AfD-Politik leiden würden, sind dann die AfDlerinnen, also die Wählerinnen selber, ne, weil das eben eine absolute Liberalisierung der Märkte und eine Kürzung von Sozialleistungen und sowas und eine total radikale Einschnitte gäbe, wenn diese Politik denn den Erfolg hätte. Und darunter würden dann diejenigen, auch die sie wählen, halt leiden. So, ne, ist auch
Ja.
krass eigentlich, ne? So Kurzsichtigkeit einfach auch. Und das glaube ich, das checken die meisten nicht.
Ja, also ich habe vor einigen Jahren, ich meine, das war 2016, ja, so eine Kurzstudie geschrieben für die Böll-Stiftung zum wirtschaftspolitischen Programm der AfD. Man muss ja auch sagen, klar haben da Veränderungen stattgefunden, beispielsweise die Position zum Mindestlohn hat sich verändert, aber gerade auch mit Alice Weidel an der Spitze oder so Figuren wie Beatrix von Storch,
Ja.
Verwandelungen zur Hayek-Gesellschaft etc. pp. Da sind halt einige radikal liberale Wirtschaftslibertäre halt dabei, ne? Also auch teilweise auch mit ja, einem so harten religiösen Glauben an den Kapitalismus, der halt schon Zweifel daran zulässt, ob man, also wie man es denn mit der Demokratie hält, beziehungsweise ja in weiten Teilen der AfD ist das auch aus anderen Gründen diskussionswürdig. Aber sag ich mal, diese Flanke wird im Diskurs finde ich immer noch gerne vergessen. Und ja, das ist halt die Tragik, ne? Also viele Leute würden massiv unter dem, was die AfD fordert, leiden, wirtschaftlich leiden. Ich finde, das sollte nicht der Grund sein, um die AfD nicht zu wählen. Ich finde, das sollte man aber auch ruhig immer wieder wiederholen. Ich meine, zur Anfangszeit waren schon bei der AfD auch Leute unterwegs, die ganz gute Forderungen aufgestellt haben. Ne? Also bis hin, also Leute aus dem Umfeld bis hin zu der Forderung, so, naja, also wer nicht arbeitet, soll auch nicht wählen gehen, wo man sagen muss, das ist halt hochgradig antidemokratisch. Ne? Und
Auf
auch
jeden Fall.
sozialdarwinistisch natürlich, weil das die Annahme halt auch irgendwie in sich trägt. Ne? Also ja, jeder, der möchte, kann arbeiten, wo man einfach sagen muss, es gibt viele Gründe, warum Menschen nicht arbeiten können. Ne? Beispielsweise, weil sie eine psychische Erkrankung haben, weil sie also Pflege leisten wollen oder müssen für jemanden aus der Familie. Das wird einfach vollkommen ausgeblendet.
Absolut, da ist auch oft, wenn es um die Arbeitslosenzahlen geht, bis hin in die sogenannten bürgerlichen Parteien, heißt es dann ja oft, als könnte man dann einfach mal alle, die jetzt arbeitslos sind, als könnte man die einfach so easy in Arbeit bringen, als gäbe es ja gar keine Gründe und Probleme und wie auch immer.
Ja, beziehungsweise man kann ja auch durchaus drüber diskutieren, warum bestimmte Jobs für Menschen nicht attraktiv sind, ne? Und dann könnte man darüber diskutieren, ob der Mindestlohn hoch genug ist in Anbetracht der Lebenserhaltungskosten in großen Städten wie beispielsweise Berlin oder München, wo die Mieten einfach so krass angestiegen ist, dass ich selber nicht verstehen kann, wie jemand da mit Mindestlohn halt auch nur ansatzweise zentral leben kann. Und wenn nicht, dann hat man ja eben auch eine lange Pendelzeit etc. pp. Dann kann man darüber diskutieren, was für Auflagen es bei bestimmten Jobs gibt. Ne? Also ich weiß nicht, ob du dich mal mit jemandem unterhalten hast, der zu Weihnachten bei der Post Pakete ausliefert. Da
Ist
gab es ja
krass.
jetzt auch vor einigen Monaten oder vielleicht auch schon vor einem Jahr, ich kann es nicht mehr genau sagen, auch eine Anpassung also ne, was ist halt vom Arbeitsrecht her zulässig, ne, also in Bezug auf Pakete tragen etc. Aber ja, jemand, der halt den Job länger macht, der ist halt einfach körperlich irgendwann auch durch. Und bestimmte Jobs, das vergisst man auch gerne, die kann man nicht sein ganzes Leben lang so in dieser Form machen, weil die einfach körperlich hart belastend sind. Und ich bin persönlich auch dafür, dass man sagt, so naja, so also jemand, der beispielsweise Bauarbeiter, Dachdecker etc. ist, also Jobs, die einen körperlich stark fordern, ich wäre total fein damit, wenn Menschen bei solchen besonderen Belastungen auch früher abschlagsfrei in Rente gehen können. Und was wir
Ja.
momentan halt haben, ist, dass eher die Leute mit Abschlag in Rente gehen können, die sich diesen Abschlag eben auch leisten können. Und das sind halt eher Leute dann in anderen Berufen oder in anderen Positionen in bestimmten Sparten. Und das finde ich sozial wirklich ungerecht.
Absolut, sehe ich genauso. Ich habe erst letztes Wochenende mit einem Freund darüber gesprochen, auch dass da meinte ich auch so ein bisschen salopp, dass das PowerPointen und mein Job besteht ja in großen Teilen auch aus PowerPointen, auch in der Lehre, Ethik und so weiter und oder Vorträge und Reden und Präsentationen und so, dass das kann man halt, also klar, wir müssen, oder du ja auch, natürlich, wir beide müssen geistig ganz viel arbeiten an Texten, an Präsentationen, an Reden so, aber das ist was anderes, als wenn du irgendwie Pakete auslieferst oder auf ein Dach steigst oder so. Und vor allen Dingen, das sind Gerechtigkeitsthemen, ne? Das sind Gerechtigkeitsthemen. Wir sind hier ganz tief in der Politik, aber auch schon in der Moral und in der Ethik ja eigentlich und dem, was wir einander schulden, so in einer Gesellschaft, wie eine gerechte Gesellschaft auszusehen hat. Gleichwohl hat oder ist der Moralbegriff ja auch verpönt, ne? Also das Stichwort Moralpolitik oder so, ne? Also das.
Moralapostel.
Ja, das wird so als Schimpfwort benutzt und Markus Söder
Jesus war
zitiert.
auch ein Moralapostel, kann man sagen, oder?
Total, also das auf jeden Fall. Und Markus Söder sagte erst jetzt neulich, Zitat, wir machen Realpolitik statt Moralpolitik. Wir vertreten Bayerns Interessen im Ausland und sind Türöffner für die Wirtschaft. Und wann sagte er das? Er sagte das natürlich bei seiner Touri-Reise durch China. Ja, durch China, wo so ein bisschen die Pekingente abfotografiert, Hashtag Söder isst und so, ne? Und dann hat er quasi als ein bisschen peinlicher bayerischer Außenminister so eine China-Tour hingelegt. Aber es geht jetzt eher um das Moralbegriff, ne? Dass Leute Moralbegriff, wie Söder Populisten vor allen Dingen, den Moralbegriff diskreditieren, dass Moral immer irgendwie was Böses ist oder irgendwas Bevormundendes gleich oder vielleicht doch was, was die Grünen machen und dann aber falsch, ne? Aber in Wahrheit ist. Also wie erklärst du dir das? Wie siehst du das? Das ist doch interessant, ne? Ich finde, die probieren, den Moralbegriff so außen vor zu klammern. Dabei ist Moral, unsere Vorstellung von Gut und Böse, unsere Vorstellung von Gerechtigkeit ja eigentlich Grundlage der Zivilisation.
Also ich finde es natürlich traurig, auch gerade, dass Parteien mit einem C in ihrem Namen ja sich halt in solch einer Form versuchen, vom moralischen Begriff abzugrenzen. Weil die Frage ist natürlich, die ich mir stellen würde, so, naja, also wenn nicht Moral oder halt in Form von Idealen, die man hat, etwas ist, was einen in die Politik gebracht hat oder vielleicht dazu führt, dass man bestimmte Entscheidungen trifft, wie sie trifft, auch wenn das vielleicht nachteilig für die eigene Karriere ist, weil man einfach der Überzeugung ist, das ist das Richtige, an dieser Stelle zu tun. Dann frage ich mich, was sind die anderen Maxime? Ne? Das möchte ich jetzt hier nicht beantworten, aber oder mutmaßen, was das so sein könnte. Aber ich halte das für ja, hochgradig falsch, gefährlich, aus diversen Gründen, halt diesen Moralbegriff so schlecht zu reden. Also so ein anderer ist ja die Moralkeule. Und, ne, oder halt der Gutmensch und so weiter, wo man einfach sagen muss, so hey, eigentlich geht es basically darum, dass sich jemand meistens darauf aufmerksam gemacht hat, so hey, wäre cool, wenn du ein bisschen weniger scheiße wärst. Oder hey, hast du schon mal mitbedacht, dass beispielsweise folgender Begriff diskriminierend ist? Ne? Oder dass halt Polenwitze vielleicht nicht so geil finden wie du. Weil sie die schon in der 4. Klasse zu erzählen bekommen haben. Man kennt sie alle und im Endeffekt schwingt da immer mit so, du Klaus, oder deine Mutter ist eine Prostituierte. Ne? Also es wäre so in meinem Fall etwas, wo ich sehr relaten kann. Und ja,
Hier
also
Katar, weißt du, hier Stefan Raab hat bald ein Comeback
oh
wahrscheinlich.
Gott,
Also
ja.
wurde zumindest so ein bisschen, ne? Also der Urvater des Stereotyps, und ich muss natürlich zugeben, als 13-Jähriger hielt ich TV total auch für die Erfindung des Humors irgendwie. Neulich nochmal eine Folge reingeschaut, aus nostalgischen Gründen mit einem Freund, und mussten es beide auch ein bisschen verschämt ausmachen, tatsächlich. Ne? Das war einfach unfassbar, was so vor 20 Jahren auch noch als nur, also nicht jetzt, dass alles gut ist und auch diese. Wir sind so weiterentwickelt und heute ist alles pietätvoll, Rede ist ja auch falsch. Aber genau, was du so an Stereotypen, Polenwitze, alles Schwulenwitze und so bei Raab, so, das ist schon nicht, weil wir so krasse Moralapostel und PC jetzt alle sind, sondern schon, weil das echt ganz schön flacher Scheiß war damals. Ne,
Ja,
das
und
ist schon.
Ora, du sagst so, du hast gerne Actionfilme geguckt. Also ich habe halt gerne so Total Recall, ne? So Action Sci-Fi. Das war so
Mega
mein
Film.
Ding, ne? Und einige Sachen sind sehr gut gealtert, aber bei vielen Sachen, die ich mir anschaue, muss ich sagen, boah, also das, es wird mich heute nicht mehr abholen. Ne? Also ne, irgendwie sage so, oh, Also es ist halt wirklich, also ich merke, der Film ist irgendwie awkward und ich kann es gar nicht so genau artikulieren. Und dann fällt mir auf, irgendwann so nach einer Stunde so, hey, es gibt keine Frau in der Hauptrolle,
Ah ja.
außer die hat gerade Sex mit jemandem und eigentlich muss sie ja halt auch immer gerettet werden. Ne?
Ja.
Und oder Frauen haben keine eigenen Dialoge, wo sie halt irgendwie ein selbstständiges Leben haben, sondern wenn, dann reden sie immer über einen Mann. Ne?
Das
Und
ist der,
selbst
ja.
halt bei Filmen, die angeblich so empowernd sind, müssen die Frauen halt immer sexy sein, wo man denkt, so, warum muss ich immer sexy sein? Nein.
Das stimmt, das,
Ja, und halt die ganzen Witze, wo man halt einfach sagt, so, naja, also ist halt nicht schlecht, also ist halt nicht gut gealtert. Und ich finde, das ist ja auch was Gutes, dass man als Gesellschaft dazulernt, sich verändert. Ne? Also man muss ja auch sagen, dass sich halt auch rechtlich ja auch in vielen Bereichen viel geändert hat. Ne? Also es ist ja gar nicht so extrem lange her, dass Frauen kein eigenes Bankkonto ohne
Ja,
Einverständnis
klar.
des Ehemanns eröffnen konnten. Es ist gar nicht so krass lange her, dass Homosexualität wirklich strafbar war. Ne? Also sind Leute für in den Knast gegangen. Und das muss man halt eben bedenken, finde ich, bei, ja, also wenn man halt laut irgendwie pöbelt, oh, das ist aber die Moralkeule, ne? Also wenn jemand einen freundlich darauf hinweist, so, hey, finde ich persönlich nicht lustig. Ne? Eine Freundin
Ja.
hat mir einen sehr guten Tipp gegeben bei rassistischen Witzen. Einfach ganz ernst gucken, in die Augen schauen und fragen, habe ich nicht verstanden? Was ist jetzt daran lustig? Erklär mir den Witz. Und dann wird es richtig lustig, meistens.
Moment, naja, du weißt schon. Ja, okay, verstehe. Das, also eben, aber die Frage ist halt, warum machen Leute das mit? Ne? Warum geht dieser Talking Point Moral gleich doof, Ethik gleich
Ist eine
Übergriff?
Abwehrstrategie, ist der Abwehrstrategie, weil man sonst ja auch ganz klar sagen kann, so, naja, also was sind die moralischen Grundlagen deines Handelns? Jetzt muss man natürlich auch sagen, es gibt ja auch unterschiedliche, also Menschen können ja unterschiedliche Formen von Moralvorstellungen
Natürlich,
haben. Also die
natürlich.
sind, man ist sich ja nicht immer gleich, aber man versucht sozusagen dem politischen Gegner irgendwo den Moral High Ground sozusagen zu entziehen, indem man halt den Begriff oder halt diese Ebene überhaupt schlecht redet, ne?
Ja, total. Erstens
Aus
das,
meiner
aber
Sicht
eben
jedenfalls.
sowas wie Söder und andere Populisten, die machen das ja, probieren ja sogar ein Moralvakuum quasi entstehen zu lassen, indem sie sagen, das wäre ja total okay zu sagen, es gibt moralische Konflikte, es gibt unterschiedliche Modelle, Wertvorstellungen, unterschiedliche normative Leitsätze, das wäre total okay. Aber die sagen ja, Moral hat in der Politik gar nichts zu suchen, sondern wir machen irgendwie Realpolitik. Das ist ja auch eine Leerfloskel. Das heißt ja eigentlich auch nichts, weil die reale
Ja.
Welt, die Wirklichkeit ist ja moralisch.
Ja, wobei, also in dem Kontext, ne, also wenn es um China geht, ist natürlich klar, wie es gemeint ist. So nach dem Motto,
Das schon.
wir holen das maximal hier wirtschaftlich für uns raus, alles andere
Cash.
ist uns egal. Ne? Also, wo man aber auch sagen muss, das ist sehr kurzfristig gedacht, weil wenn man auch auf der politisch, also wenn man realpolitisch mal schaut, ne, also die unterschiedlichen Interessen mit der sogenannten neuen Seidenstraße und den unterschiedlichen Investitionen, die China auch gerade auf dem afrikanischen Kontinent gemacht hat, das Einkaufen in unterschiedliche europäische Häfen mit Finanzierung von Bahnstrecken und so weiter, ne, also so beispielsweise Piräus war halt ein Riesenthema. Da geht es ja auch um harte Real Politik und die Frage, was für Verhältnisse in China herrschen und was für Kräfte man innerhalb dieses Landes unterstützt oder auch nicht unterstützt, so ob man Missstände offenlegt, die haben ja auch einen Einfluss darauf, inwiefern deutsche
Cashflow.
Unternehmen halt dort operieren können oder sich sicher fühlen. Weil man muss ja sagen, in einem autoritären Staat, gibt es halt Gesetze und so, ne? Aber die Gerichte sind ja schon irgendwo politisch. Und das hat natürlich auch Einfluss darauf, langfristig, ne? Ob man einerseits, ja, sage ich mal, im europäischen Kontext auch seine wirtschaftlichen Interessen behaupten kann, je nachdem, wie viele Länder auch eine gewisse wirtschaftliche Abhängigkeit haben, ne, und halt gar nicht mehr sagen, wir setzen jetzt auf die EU, sondern wir machen uns voll abhängig. Und man merkt ja auch eben, dass immer wieder Krisenfälle eintreten können, wie beispielsweise der Angriffskrieg gegen die Ukraine, wo ja halt solche Situationen dann halt nochmal einen gewissen Komplexitätsgrad reinbringen können. Und von daher finde ich, ist das mit diesem, ja, das ist jetzt realpolitisch eine totale Finte, weil natürlich
Genau.
aus meiner Sicht sind stabilere Verhältnisse oder sag ich mal stabilere oder vorhersehbarere oder irgendwo auch in unserem Sinne bessere Abkommen mit einem demokratischen Staat möglich. Ja, und wenn man sagt, so, na okay, ist halt eh unrealistisch in dem Fall, ja okay, kann man sagen, ne? Aber das dann ganz abzuschreiben und die Menschenrechtssituation gar nicht anzusprechen, halte ich für komplett falsch. Und man muss ja auch sagen, dass gerade auch das Thema Umgang mit der uigurischen Minderheit in China etwas ist, was ja auch viele Menschen in Deutschland bewegt, vor allem auch Muslime in Deutschland bewegt. Und dass das halt oft in den Medien unter ferner Liefen läuft, führt bei einigen Leuten eben auch dazu, dass es halt eine gewisse Doppelmoral gibt. Na, also bei Verfolgung von Christen aus religiösen Gründen in anderen Ländern, würde ich mal vermuten, sind unterschiedliche Politikerinnen, Politiker mit von Parteien mit dem großen C im Namen halt eher schnell dabei, das zu verurteilen und muss auch verurteilt werden, wie religiöse Verfolgung, na, also bei jeglicher Religion. Aber gerade, also man muss ja sagen, das sind riesige Umerziehungslager. Da sind Leute massenweise eingeknastet worden in diese Umerziehungsanstalten, Zwangsarbeit, Ermordung, Entführung, Vollüberwachung von Städten. Also ich habe vor einigen, vor 2, 3 Jahren mal mit einem Sprecher eines uigurischen Verbandes gesprochen für ein Interview in meinem Podcast und das war halt einfach heftig, was der erzählt hat. Ne? Und diese Unterdrückung, die geht ja auch schon seit Jahrzehnten. Und also da, also das halte ich halt also aus ganz vielen diversen Gründen für komplett Quatsch. Ne? Weil dann könnte man, also wenn man sagt, die Frage, ob irgendwo Demokratie oder Diktatur herrscht, das ist nicht Realpolitik, das ist Moral, da kann man ja auch
Genau,
fragen, so,
genau.
warum haben wir dann hier eine Demokratie? Why? Ne? Ich glaube, und das ist ja auch immer wieder ein Argument, was aus Wirtschaftskreisen hervorgebracht wird, wo ich nicht sage, dass das das Hauptargument für Demokratie sein sollte. Aber Demokratie gibt im Vergleich zum autoritären System ja auch eine gewisse Verlässlichkeit in den Rechtsstaat. Ne? Also, dass der Rechtsweg irgendwo verlässlich ist und nicht einfach der starke Führer an der Spitze sagt, so passt mir nicht, weg damit. Ne?
Willkürlich,
Und
genau, ja.
ja, also das, ja, und das würden auch die meisten Unternehmen unterschreiben, wobei ich sagen würde, Menschenrechte sind vielleicht nochmal 20 Mal wichtiger, würde ich nochmal sagen. Ja, so jetzt bin ich fertig mit meinem Rant, sorry.
Nein, du bist hier zum Ranten. Alles gut, alles absolut richtig. Und ich stimme zu, ne? Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass diese Augenwischerei, dass XY sei Moralpolitik und deswegen egal und man selbst mache Realpolitik und das ist dann meist eben Cashflow und Geldpolitik und Wirtschaftspolitik und no questions asked, so, ne? Das finde ich immer ganz erstaunlich, dass man dann nicht sagt so, hey, Junge,
Ja, so, und ich glaube halt,
ja.
Unterwürfigkeit kommt in Verhandlungen auch nicht so gut an. Also, würde ich mal gerne mal sagen, so, ne? Also, wenn man schon so auf den starken
Ja.
Mann steht, ne? So,
Stimmt auch.
lass ich mal so stehen.
Andere, eigentlich auch Gerechtigkeitsfrage, die jetzt gerade wieder so im Raum steht, oder die Aufarbeitung der Gerechtigkeitsfrage, ebenfalls ein Gerechtigkeitsthema, die Aufarbeitung der Corona-Politik schwebt ja so ein bisschen im Raum momentan auch. Also es gibt Forderungen auch von rechter, auch rechtskonspirativer Seite. Es gibt einen kleinen Aufschrei oder je nachdem, wo man hinguckt, ist er klein, mal ist er groß, was die Robert-Koch-Institut Protokolle und so weiter angeht. Also, wie stehst du zu einer Aufarbeitung der Corona-Politik der letzten Jahre und welche Gefahren siehst du in dem Kontext?
Ja, also zunächst einmal muss man sagen, dass im verschwörungsideologischen oder rechtskonspirativen Kreisen, wie du sie schön genannt hast, natürlich mit Aufarbeitung etwas komplett anderes gemeint ist. Ne? Also ich kriege regelmäßig diese E-Mails oder Zuschriften auf Social Media, wo gesagt wird, so, ja, wir müssen Corona aufarbeiten und dann halt direkt Schrägstrich Nürnberg 2.0 für dich. Ne?
Genau.
Also so
Ja.
Nürnberger Prozesse waren halt die Prozesse, die nach dem Zweiten Weltkrieg geführt wurden, wo halt auch Nazi-Größen zum Tode verurteilt worden sind. Klartext, Leute wollen, dass ich zum Tode verurteilt werde, weil ich Bücher geschrieben habe. Na, also so viel zum Thema Kampf für Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und so. Ne? Und es gibt natürlich auch so in diesem Milieu sowas wie Online-Pranger, ne, wo halt Leute dazu aufgerufen wurden, sammelt alle Beweise und das wird dann vorgebracht gegen die Leute, bin ich dann halt auch auf so einem Online-Pranger gelandet, weil
Shit.
ich halt ein Interview gegeben habe. Das Schlimme, was ich getan habe, ich habe gesprochen, ne, das sind so die Ritter der Meinungsfreiheit, die dann so ausziehen. Finde ich dann halt immer interessant, ne, dass man dann halt auch nicht selbst merkt, wo man da abgebogen ist. Aber naja, also die Hoffnung auf rationale Einsicht habe ich da an der Stelle zum Glück auch längst aufgegeben. Ja, also das muss man halt ganz klar sagen, ne? Also das ist damit Aufarbeitung gemeint und ich finde, da sollte man sich halt auch nicht täuschen lassen. Ich glaube, oder ich weiß, dass in unserer Gesellschaft es weiter Konsens ist, dass man genau hinschauen muss, welcher Politiker hat da halt komische Maskendeals gemacht, die
Ja.
nachteilig waren für den Staat. Ich glaube auch, dass wir genau hinschauen sollten, wo wurden zu viele Corona-Hilfen bezahlt. Da gab es ja auch wirklich Betrugsmaschen, wo Leute
Jeden
behauptet
Fall.
haben, beispielsweise, sie würden Tests durchführen oder Testlabors machen und ja, da wirklich in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass dieser Satz sehr viel Wahrheit in sich trägt, dass man irgendwo sagt, wir werden uns alle nach Corona sehr viel verzeihen müssen. Und man muss einfach auch sagen, dass damals, gerade 2020 zum Beginn, die Leute in einer unglaublichen Stresssituation waren auf allen Ebenen. Ne? Also so, wenn du nicht weißt, woher du Masken bekommst und du weißt, alle Länder laufen gerade los, um Masken zu kaufen,
Ja.
ne? Ist es menschlich irgendwo nachvollziehbar, dass Fehler passieren? Trotzdem glaube ich schon, dass man das aufarbeiten muss und je nachdem, ob da vielleicht Vetternwirtschaft oder so betrieben wurde, muss man im Einzelfall schauen. Da muss man dann halt auch wirklich schauen, dass das rechtliche Konsequenzen hat. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es normal ist, dass in solchen Situationen rückblickend man sagt, oh, da wurde aber auch überreagiert, ne, weil ich dann auch im Zweifel eher Team Vorsicht als Nachsicht bin. Ne? Also wir erinnern uns noch am Anfang,
Überraschend.
da wussten wir noch gar nicht, ob das halt per Tröpfcheninfektion oder durch Anfassen übertragen wird. Ne? Also wie hoch die Sterberate ist und so. Und ich fand das total rational nachvollziehbar, dass man einfach sagt, okay, dann machen wir erstmal zu.
Ja,
So.
voll, 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 voll.
Und lassen der Wissenschaft erstmal so ein bisschen Zeit, um vorzulaufen. Das ist besser, als hinterherzulaufen mit vollen Krankenhäusern. Ja, und wir vergessen immer gerne die Bilder zu Beginn aus China von den großen Krankenhäusern, die voll waren, wo dann schnell Container Krankenhäuser errichtet wurde, was hier übrigens vollkommen unrealistisch ist. Ja, also
Ja.
dass der BER offen ist, ist ja schon also ein Weltwunder, kann man sagen. Und die Bilder aus Bergamo, ne? Also das vergessen wir immer sehr schnell. Und ich glaube, das ist auch dieses Präventionsparadox, dass man denkt so, oh ja, wir sind ja gut davongekommen. Naja, warum sind wir gut davongekommen? So klar, an der einen oder anderen Stelle vielleicht überzogen. Aber andererseits, ja, okay, so oft hat man nicht eine globale Pandemie ohne effektiven Impfstoff dagegen.
Schade.
Ne?
Ja, voll. Erstens das Präventionsparadox hast du genannt, aber auch der Rückschaufehler ist ja auch, ne, dass man in die Rückschau, also später ist man immer klüger,
Ja, also
ne?
wenn ich sagen würde, so, hätten wir bei den Piraten anders machen können, ach, da könnte ich 5 Bücher drüber schreiben, ne?
Total, ja,
Aber klar,
voll.
wir waren da, also ich war da halt 26 so. Wir alle hatten nicht so viel politische Erfahrung.
Ja.
Trotzdem viel bewegt, indirekt würde ich sagen.
Ja,
Dadurch ist
jeden Fall.
Netzpolitik wichtiger geworden. Themen wurden gesetzt. Reicht mir persönlich schon. Ich muss keine große politische Karriere machen. Mir sind die Themen da wichtiger. Aber klar, wenn ich in die Zeit zurückreisen könnte, würde ich ganz viel anders machen. Wenn wir in die Zeit zurückreisen könnten, hätten wir alle ein Einser-Abitur. Passt,
Ich
ne?
bin Lottospieler, ne? Also jeden Freitag denke ich mir, ja, es war doch klar, was für Zahlen die ziehen, halt, ne?
Ich
Aber
frage mich
eben.
auch immer, warum Esoteriker eigentlich nicht Lotto spielen, wenn die doch so toll die Zukunft vorhersagen können. Also
Ja.
ausgerechnet bei den Lottozahlen ist da ein Schatten drüber. Es ist irgendwie, also spätestens da sollte man stutzig werden.
Also falls du da Tipps hast für so Lottokristalle oder so, die ich kaufen kann und
Lottokristalle.
das
Ja, es ist ja offensichtlich, dass es da nicht funktioniert, ne?
Ja, vielleicht um gerade eben abzuschließen, ich würde auch sagen, wir müssen vorsichtig sein vor einer konspirativen In Erinnerungskultur, ne? Also dass wir jetzt so im Nachhinein uns von Erzählerinnen irgendwie dann probieren, diese konspirative Narrative. Und wegen die Politik wusste schon alles und wollte uns eh nur Böses und wollte uns eh nur die Freiheit wegnehmen und so überstülpen zu lassen. Das ist, glaube ich, Quatsch oder eine Gefahr, die da ist. Und eben die Geschichtsschreibung in einer Demokratie sollte auch nicht den Antidemokraten überlassen werden. Ne, das ist auch ganz wichtig, denke ich. Also, dass wir jetzt nicht den rechten, rechtskonspirativen Kräften zu viel auch einräumen. Katharina, ich muss mich so langsam verabschieden. Und jetzt folgt eine Abmoderation. Also folgendes. Folgt Katharina bitte in den sozialen Medien. Und wie gesagt, sie ist fast überall präsent, von Instagram bis Mastodon. Vor allem aber, und wir haben gerade schon darüber gesprochen, so ein bisschen, ist gerade gefährlicher Glaube, die Gedankenwelt der radikalen Esoterik, soeben als Taschenbuch erschienen. Ja, das heißt, das
Yay.
Yes, juhu, Glückwunsch. Und das heißt, ein sehr gutes Buch gibt es da nochmal für kleines Geld, ne, für alle, die es noch nicht haben. Also in Klammern, ich habe es ja schon, ne, aber für alle, die es noch nicht haben, nochmal ganz großer Tipp. Danke, dass du da warst, liebe Katharina.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir hätten ewig weiterquatschen können und ja, irgendwann alles hat ein Ende und so weiter. Ich wiederum habe auch alle möglichen sozialen Netzwerke, auf denen ihr mir folgen könnt. Würde mich aber tatsächlich noch mehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet und diesen Podcast, dieses Gespräch mit mir und Katharina auch teilen würdet in den sozialen Netzwerken. Das wäre richtig cool. Sonst habe ich auch ein Newsletter und so weiter und so fort. Aber vor allen Dingen, man sieht sich im Netz und es wird auch weitere Folgen von meinem Podcast hier geben.
Jan, ich habe eine Idee. Mein Verlag ist gerade spendabel und hat mich gefragt, ob ich ein paar Bücher verlosen will.
Oh,
Also
okay.
wenn du möchtest, können wir auch unter, weiß ich nicht, unter Leuten, die irgendwo kommentieren, das kannst du dir überlegen, auch zwei Bücher verlosen.
Ja, das ist doch eine buchkonspirative Idee. Nein, super, ja, voll gern. Also, ihr habt es gehört, der Verlag hat die Spendierhosen an. Das ist doch
Das
wunderbar.
muss
Also,
man
wir.
ausnutzen, das passiert nicht so oft.
Eben, das nutzen wir jetzt aus. Also, unter allen, die diesen Podcast, dieses Gespräch von uns beiden hier teilen. Und wollen wir da noch eine weitere Bedingung dran machen? Oder was
Ja,
hast du
vielleicht
da?
einen von uns beiden Menschen, damit wir das auch merken, oder dich Menschen.
Bitte? Entschuldigung?
Jemanden von uns beiden erwähnen, damit wir das auch sehen.
Unbedingt, ja, erwähnen auch, es geht ja in Wahrheit um uns. Nein, unbedingt, ja, voll. Also erwähnen und es teilen und es darauf aufmerksam machen. Da verlosen wir auf jeden Fall zwei Exemplare, die du auch signieren wirst, oder? Die du auch signieren wirst?
Nicht machen.
Damit man deine Unterschrift bald auf Verträgen fälschen kann und so weiter.
Ja.
Und ja, sehr gut. Wunderbar. Identitätsdiebstahl, der ganze Kram,
Also wenn ihr das
Bürgerrechte.
Haus in Polen am See bezahlt, dann könnt ihr gerne meine Unterschrift nehmen.
Eben. Wunderbar. So, gestern, neulich war ein James Blunt-Interview, wo es darum ging, ob er seinen einen Superhit, You're Beautiful, ob er das bereut. Und dann hat er gesagt, nein, denn das hat ja die Häuser auf Ibiza und in der Schweiz organisiert und so. Natürlich ist er immer noch ein großer
Sehr
Fan
romantisch, ja.
eben von You're Beautiful. Also die Romantik spricht auch aus dem Erfolg. Liebe Katharina, Dankeschön. Kata, bis bald und ja, ne, vielen lieben Dank fürs Gespräch.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.